Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Micro Europa auf der Wüstenwelle 96.6. Heute dreht sich alles, na klar, um das Thema Corona. Dafür besucht uns heute Alexander Danner, Student der Medienwissenschaft im Master und Heimkehrer aus Singapur. Er konnte den Ausbruch in Asien hautnah miterleben und wird uns von seinen Erfahrungen erzählen. Doch auch hier schlägt der Lockdown voll ein. Auch die Universität stand lange still. Wie wir die Situation erleben und was wir von den derzeitigen Maßnahmen halten, erfahrt ihr gleich. Davor ein wenig Musik von KIZ, Hurra, die Welt geht unter.
Feigenblatt, schwingen an Lianen übern Heinrichplatz. Und die Alten erzählen vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Vogelnester in einer löchrigen Leuchtreklame. Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf einer Parkbank schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus. Danken dieser Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzten in den Schuhen? Bitte Herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies.
Nimm dir Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten, seit wir Nestle von den Feldern jagten. Schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Komm, wir fahren in den moosbedeckten Hallen im Reichstag, ein Bürostuhl-Wettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, wirf mal noch ne Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht dein Leben danach.
Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies.
Die Kühe weiden hinter uns, wir rauchen Ott, spielen Tauler. Dort, wo früher der Potsdamer Platz war. Wenn ich aufwache, streich ich dir noch einmal durchs Haar. Schatz, ich geh zur Arbeit, bin gleich wieder da. Wir stehen auf, wann wir wollen, fahren weg, wenn wir wollen. Sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen. Und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen. Baby, die Zeit mit dir war so wunderschön. Ja, jetzt ist es wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht. Denn wir ziehen sie alle miteinander auf. Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen. Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig. Ich zeig den kleinen Monopoly, doch sie verstehen's nicht.
Ein 100-Euro-Schein? Was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen?
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern des Paradies.
das waren KIZ featuring Henning Mai mit Hurra, die Welt geht unter. Ja, Alex, KIZ hat den Weltuntergang schon erlebt. Was sagst du denn zu der jetzigen Situation?
Servus erstmal. Weltuntergang würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber an sich ist es halt einfach etwas anders. Aber im Großen und Ganzen, da wir so ländlich wohnen, sind die Einschränkungen, ja, vielleicht mal abends weggehen, das fällt weg, aber sonst ist noch für mich keine Weltuntergangsstimmung.
Wo kommst du her?
Ich komme aus dem wunderschönen Unterjesingen, also direkt neben Tübingen, vorortmäßig. Ne?
Heißt, du hast eine entspanntere Situation, als wir jetzt hier in der Stadtmitte, nennen wir es mal Stadtmitte, auch wenn Tübingen natürlich nicht das metropolistische Riesenstadt ist, die man so erwartet, ne?
Definitiv, definitiv. Also ich wohne halt direkt an den Weinbergen. Das heißt, wenn ich aus dem Haus gehe, dann ist sowieso erstmal Weinberge und da treffe ich nicht auf viele Leute. Dementsprechend ist es für mich entspannt, wenn es ums Spazieren gehen
geht. Was sagst du denn zu den derzeitigen Maßnahmen an der Universität? Ich meine, die Uni hat ja lange, lange geschwiegen oder lange nicht viel zu dem Thema Corona Semester quasi rausgebracht. Und jetzt starten wir quasi ins digitale Semester. Würdest du sagen, dass die Universität Tübingen vorbereitet war auf sowas?
Also explizit die Universität Tübingen.
Speziell mal unsere Uni, ja.
Speziell unsere Uni. Ja, ich meine, das Semester hat jetzt angefangen. Ich höre von Kommilitonen, dass sie Vorlesungen haben online. Dementsprechend würde ich sagen, dass zumindest in Teilen es funktioniert. Ich habe aber auch schon von einer Freundin gehört, dass es noch nicht funktioniert. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass da jede Fakultät ihr eigenes Programm so ein bisschen fährt, was natürlich auch es schwieriger macht. Aber all in all würde ich sagen, hat man es doch recht gut irgendwie hinbekommen für das, dass die Voraussetzungen hier in Deutschland für Digitalisierung, sage ich mal, eingeschränkt sind und sich in manchen Bereichen auch dagegen verwehrt wurde.
Ja, das ist jetzt gerade ein Riesenproblem, dass die vielen Fakultäten nicht wissen, wie sie das überhaupt noch alles vollbekommen sollten. Ich meine, du bist ja jetzt im zweiten Mastersemester.
Im dritten Mastersemester. Also eigentlich im vierten. So, ich habe das dritte sozusagen im Dezember abgeschlossen, beziehungsweise im Februar, war aber dann in Singapur, wo wir dann noch drüber reden werden. Und bin jetzt mit dem dritten fertig und komme jetzt ins vierte, wo ich jetzt keine Vorlesungen mehr habe. Das heißt,
du bist jetzt nicht primär betroffen von...
Nee, ich habe keine Vorlesungen und Seminare online, deswegen kann ich mir das auch nur erzählen lassen.
Hast du Mitwohner, die betroffen sind, die was dazu sagen?
Nee, also wie gesagt, nur Freunde von Erzählungen. Ich meine, man trifft sich jetzt online viel, so auch Freunde im Videochat oder sowas und dann hört man sich mal an, wie das so läuft und ich glaube, viele sind doch recht zufrieden, wie es läuft. Obwohl eine Freundin hat mir erzählt, sie ist von 10 bis 18 Uhr am Rechner und natürlich mit einer Mittagspause, aber trotzdem finde ich dann schon heftig, wenn man da den ganzen Tag vorm Rechner sitzt und versucht, in Vorlesungen zuzuhören. Das ist schon nochmal was anderes, als wenn man sich wirklich trifft und wirklich Seminare und Vorlesungen so direkt, dann kann man auch mal besser nachfragen. Und ich glaube, da muss ich auch vielleicht noch so ein bisschen was finden, wie man das perfekt... Ich finde, da muss man halt auch immer dran arbeiten. Man hat so die ersten Schritte gemacht, aber jetzt sollte man weiter dran arbeiten und es noch verbessern, dass es vielleicht noch interaktiver wird, damit man sich da nicht den ganzen Tag einen absitzen muss vom Rechner.
Ja, wie bist du jetzt betroffen von der Situation hier an der Uni? Wenn du jetzt sagst, du hast keine Vorlesung mehr, du hast ja wahrscheinlich noch...
Also ich bin dahingehend betroffen, dass ich bis Mitte April hätte ich noch Seminar gehabt und Vorlesungen in Singapur. Da ich da frühzeitig sozusagen nach Hause bin, habe ich Prüfungsleistung bis letzte Woche. Also je nachdem, also bis so, was haben wir da jetzt? So bis Mitte April. Musste ich Prüfungsleistungen ablegen und das habe ich auch noch gemacht. Das hat mich halt betroffen, das habe ich dann halt alles von zu Hause gemacht, was natürlich auch schwieriger war, weil es natürlich, ich musste ein Fotoprojekt machen, das war jetzt, die Motivwahl der Fotos war dann nicht mehr so groß, da musste man sich dann ein bisschen mehr was aus den Fingern zaubern, aber das hat irgendwie auch funktioniert. Und jetzt muss ich noch Hausarbeiten schreiben, da betrifft mich halt, dass die Bibliothek nicht offen hat. Das heißt, da habe ich nur die Möglichkeit, online jetzt Buchmaterial zu mir zu besorgen. Das ist ein bisschen ätzend, aber ja, das sind so die größten. Und ich weiß, eine Prüfung muss ich noch schreiben. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie das aussehen wird. Das ist so in der Schwebe und das finde ich ein bisschen, bisschen schwierig. Und ein Thema habe ich auch noch, ich muss auch noch ein Praktikum machen. Das gestaltet sich auch etwas schwieriger.
Wo treffen sich denn die ganzen Einschränkungen der letzten Zeit am meisten? Also meine, was tut dir richtig weh durch die Corona-Krise? Fehlt dir irgendwas wirklich?
So richtig stark? Weh? Also gerade wenn man jetzt aus Singapur so zurück ist, da hätte ich mir schon gewünscht, natürlich meine Freunde wieder zu sehen, so richtig zu sehen und mal ein Bierchen zu trinken oder einfach mal gesellig beisammensitzen. Das fehlt mir schon, muss ich sagen. Gerade was halt dieser Kontakt angeht, da reduziert man sich schon ganz stark und dann verbringt man halt viel Zeit doch auch vorm Rechner. Da muss man sich dann echt zügeln irgendwie, also ich zumindest muss mich da zügeln und versuche dann immer irgendwelche Alternativen zu machen, gehe mit dem Hund raus, Fahrrad fahren oder irgendwie so, damit ich da mal so einen Break habe. Und das ist so ein bisschen ätzend, aber davor habe ich mich auch viel vor dem Rechner aufgehalten, dementsprechend, ja. Und das ist halt das Einzige, was halt krass fehlt, so einfach mal, keine Ahnung, man trifft sich in der Stadt und hat irgendwie einen geselligen Abend. Das ist halt so das Main-Ding, was rausfällt. Jetzt so große Events, feiern gehen und sowas, misse ich es noch nicht.
Ja, bleibt ja noch abzuwarten, was sich dann jetzt speziell für die Uni entwickelt. Jetzt gab es ja die Nachricht aus Großbritannien, dass das erste Mal ein Impfstoff getestet wurde an Affen.
Ja.
Und sich dadurch wieder was verändert. Also glaubst du, dass die Uni einige von den Dingen, die sie jetzt quasi implementiert, auch behält? Vielleicht.
Also du meinst jetzt einfach digitalen Unterricht oder wie meinst du?
Genau, glaubst du, dass so ein Schlag wie der Coronavirus ihn jetzt quasi hatte, die Uni einfach mal verändert? Dass man einfach sagen kann?
Ich hoffe doch. Also diese Digitalisierung, die wir jetzt, sage ich mal, so lange vor uns hingeschoben hat und jetzt plötzlich hat man sie gebraucht, es hat ja auch viele Vorteile und diese Vorteile sollte man weiterhin nutzen. Und da muss man als Universität, da muss man als Land, da muss man als Bund, muss man dafür sorgen, dass die positiven Seiten davon einfach erhalten bleiben und dass man sich weiterentwickelt und vielleicht auch mit der Zeit geht, wie man so schön sagt. Das ist auch so ein bisschen abgedroschene Floskel, aber ist schon so. Man muss einfach mal sich nicht wieder zurücklehnen und sagen, okay, ja, jetzt haben wir das haben wir gut gemeistert oder vielleicht auch nicht, das weiß man ja noch nicht, aber hoffentlich haben wir es gut gemeistert. Und dann die positiven Sachen, die muss man auf jeden Fall beibehalten, die muss man weiterentwickeln und das hört dann nicht damit auf. Aber leider ist es meistens so, dass immer irgendwas passieren muss, bevor oder sowas wie jetzt passieren muss, dass sich irgendwie groß was ändert. Und jetzt kann man nur hoffen, dass das beibehalten wird. Ich glaube, also die Grundeinstellung ist ja schon mal richtig, beziehungsweise die ersten Schritte sind getan. Jetzt gibt es keinen Grund, eigentlich zurückzugehen. Ja,
wie ist denn deine eigene Einstellung zum ganzen Thema Corona? Als wie wichtig oder als wie gefährlich siehst du die Thematik? Hattest du schon zu Zeiten des Ausbruchs, wo wir nachher dazu kommen, hattest du da schon ein Gefühl, das könnte wirklich was Gefährliches sein oder hast du es auch eher abgetan?
Schwierig. Also ich meine, man verlässt sich natürlich auch auf das, was sozusagen in den Medien oder in den Medien beziehungsweise uns Wissenschaftler zukommen lassen. Natürlich dann auch immer mit einem gewissen Filter, den man selbst irgendwie hat. Ich weiß nicht, ob ich eine ganz große Gefahr sehe. Ich sehe einfach nur, dass wir uns am besten an die Dinge halten, die uns gesagt werden. Lieber vielleicht einen Tick zu vorsichtig, als nachher irgendwas dann zu bereuen. Am Anfang, als zum Beispiel in Singapur, bei mir, also ich war ja in Singapur, als das Ganze so ausgebrochen ist und wo es auch in Asien dann deutlich krasser war, ich habe mich da auch, sage ich mal, auf die Regierung dann vor Ort verlassen und auf die Informationen, die man bekommen hat. Und damit ist man jetzt, also bin ich in der Zeit zumindest nicht falsch gefahren. Ich bin da jetzt nicht in übertriebene Panik ausgebrochen, also ich hatte jetzt keine übertriebene Panik vor, auch keine besondere Angst, aber einfach, ich glaube, Besonnenheit und ein bisschen mehr Vertrauen, als man sonst so hat. Natürlich ist man auch kritisch und man ärgert sich auch manchmal und denkt sich, warum ist das jetzt so, warum wird jetzt das gemacht? aber ich glaube, Politik und Wissenschaft haben gerade viel zu tun, versuchen einen guten Weg zu finden. Der Weg tut vielen weh und ja.
Ja, danke dir schon mal für den ersten Teil und für die erste Talkrunde und würde nochmal auf ein wenig von Musik verweisen. Und zwar mit Frank Ocean, mit Forrest Gump. Bis gleich.
I wanna see pom-poms from the stands. Come on, come on. My fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I know you're Forrest. I know you wouldn't hurt a beetle, but you're so buff and so strong. I'm nervous, Forrest. Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I saw your game, Forrest. I was screaming, run 44, but you kept running past the end zone. Oh, where'd you go, Forrest? Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, Forrest Green, Forrest Blues. I'm remembering you. This is love, I know it's true. I won't forget you. It's for you, Forrest. Forrest Gump.
Remember me for centuries. Multi-teenage
Willkommen zurück im Studio, hier bei Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96.6. Ja, lieber Alex, wir haben ja gerade schon ein bisschen allgemein über das Thema Corona hier in der Universität gesprochen. Was natürlich auch zur Sprache kam, ist, dass du jetzt auch eigentlich dein Semester in Singapur verbringen wolltest, was du jetzt leider abbrechen musstest. Wie war denn überhaupt die Zeit? Fangen wir mal ganz locker an. Wie war denn jetzt deine Zeit in Singapur anfänglich?
Also, super. Also, das ist wie, wenn man wo Neues hinkommt und man ist aufgeregt und dementsprechend war es echt eine coole Zeit. Ich bin in meine Prison Cell, so habe ich sie genannt. Das war meine kleine Wohnung, das war keine Wohnung, es war ja nur ein Zimmer, die man im Wohnheim hatte, gekommen. Dann hat man viel Kontakt mit Austauschstudenten und man lernt irgendwie eine ganz neue Uni kennen, ein ganz neues Leben und ist dann schon cool, auf jeden Fall. Und war das mit dem Corona, sage ich mal, erstmal nicht so wichtig. Ein paar Wochen später sah das dann schon anders aus.
Ja. Du bist in der Zeit gefahren, da war das Thema Corona den meisten Menschen ja kein Begriff. Da war ja Covid-19, weiß Gott, was das ist. Gab es halt einfach noch nicht. Aber wann kamen denn so die ersten Informationen nach Singapur rüber, dass da in Wuhan wohl was passiert sein könnte oder was passiert?
Also Informationen waren schon da. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das war. Also als ich bin am 8. Januar geflogen und ich würde sagen, eine Woche bis eineinhalb Wochen später ist es so richtig, in Singapur hat man dass auch dann in Deutschland die Nachrichten über dieses Virus sozusagen angekommen ist. Und natürlich dann bekommt man von zu Hause Anrufe, ja, wie sieht's aus und wie ist es? Und das war so der erste Kontakt. Aber als ich geflogen bin, glaube ich, waren halt nur so eine Informationslage, dass es das halt in China gibt. Und das ist jetzt, da hat man aber jetzt noch nicht ganz, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann China den Shutdown da gemacht hat in Wuhan und in anderen Städten. Aber ich würde sagen, so die ersten zwei Wochen war das klar, dass dann in Asien zwei Wochen müssten es gewesen sein, dass dieses Virus da unterwegs ist.
Hat Singapur gleich nachgezogen oder war da noch kein kompletter Shutdown?
Singapur hat sehr, sehr früh reagiert. Als das sozusagen Thema bei uns in Deutschland in den Medien waren und meine Eltern sozusagen angerufen haben und gefragt haben, hey, wie sieht's aus und willst du nicht doch zurückkommen und in China haben sie jetzt alles zugemacht, wie sieht es in Singapur aus? Singapur hat relativ früh reagiert, hat relativ früh dafür gesorgt, dass Also dass Chinesen sozusagen nicht mehr einreisen durften oder wenn, dann nur in Teilen. Wo ich dann so richtig realisiert habe, war nach Chinese New Year. Und das war, glaube ich, so Ende Januar. Das war so 24. sowas müsste das gewesen sein. Und da gehen ja natürlich viele Studenten, die aus China kommen, gehen über Chinese New Year zurück, weil das auch ein Feiertag ist. Und dann sind viele nach China gegangen. Und als die zurückkommen wollten, hat man die, also die Studenten an meiner Uni, hat man direkt in ein Wohnheim gefercht sozusagen. Und da waren die erstmal 2 Wochen unter Quarantäne. Egal, ob da jetzt Verdacht war oder ob da irgendwas. Man hat einfach, die kamen aus China, das hat schon gereicht. Man musste dann Travel Declarations sozusagen ausfüllen und erklären, wo man so die letzten Tage unterwegs war. Also vor allem im Ausland. Jetzt nicht innerhalb Singapur. Ich meine, Singapur ist so groß wie Hamburg. Also das ist halt ein Land statt Staat. Und ja, dann wurden die gleich sozusagen eingefärcht. Dann gab es auch relativ schnell, dass aus China niemand mehr einreisen darf, außer er ist Student oder hat eine Arbeitserlaubnis. Und die sind aber, wie gesagt, gleich direkt in Quarantäne gekommen, 2 Wochen, egal ob sie positiv oder negativ oder egal was. Einfach, sie kamen aus China, dann sind sie in die Quarantäne gekommen.
Das hat sich an der Uni entwickelt. Hat sich da auch was bewegt wie bei uns? Also man muss auch sagen, wenn du schon sagst, Singapur hat recht schnell reagiert, glaube ich auch, dass die Universität dort relativ schnell reagiert haben wird.
Ja.
Was hat sich denn da für dich verändert? Also ich glaube, die erste Zeit wirst du ja wahrscheinlich noch ganz normal Vorlesungen besuchen können. Mhm. Also konntest du noch Vorlesungen besuchen und dann wurde es wahrscheinlich ein bisschen schwer, oder?
Jein. Also es gibt ja dieses, irgendwie gab es so verschiedene Stufen. Es gibt irgendwie grün, gelb, rot. Ich glaube, es ist noch eine Farbe mehr als eine Ampel. Und es war so die zweitletzte Stufe, als ich auch Singapur dann verlassen habe. Also es war kurz vor der roten Stufe sozusagen, vor dem kompletten Lockdown. Und dementsprechend waren die Unis, bis ich Singapur verlassen habe, offen und man hat auch Seminare besuchen können. Jetzt die, aber auch nur bis zu einer gewissen Anzahl an Menschen. Am Anfang war es so, wie gesagt, die haben halt die Studenten, die aus China kamen, direkt in ein eigenes Wohnheim und haben die da sozusagen 2 Wochen lang in Quarantäne gesteckt. Die durften auch nicht raus. Die hatten dann, ich glaube, die hatten so einen abgesperrten Bereich, wo sie dann so gefühlt beim Hofgang einmal am Tag raus durften, so ungefähr. Es war schon ein bisschen crazy, wie es aussah. Das war dann auch alles abgesperrt und so. Das war so die erste Maßnahme. Dann an der Uni selber ist Temperaturchecks relativ früh gekommen. Das heißt, man hatte eine Plattform und eine Internetplattform und da musste man sich dann eintragen und musste täglich 2-mal Fieber messen. Das war relativ früh. Das war, ich würde sagen, Anfang Februar oder wenn gar schon Ende Januar, wurden dann überall Stationen in Gebäuden sozusagen eröffnet, wo man dann Fieber messen konnte und auch musste und es dann online eingetragen hat. Das waren so die ersten Maßnahmen.
Du hast Singapur jetzt natürlich auch nicht unbedingt freiwillig verlassen, oder? Ist natürlich die Frage, was dich jetzt im Endeffekt dazu bewegt hat, dein Auslandssemester abzubrechen. Ob es jetzt wirklich der Lockdown in der Uni war, wo man natürlich sagt, okay, lohnt sich dann natürlich auch nicht in Singapur zu bleiben. Oder hat die Universität zum Teil auch einfach Auslandsstudenten nach Hause geschickt? Oder wurdet ihr nach Hause geholt?
Also in Singapur war, man hat 13 Teaching Weeks in einem Semester. Und 10 davon sind am Ende durchgeführt worden. Nach drei Wochen, da war ich aber schon zu Hause, sind die 3 Wochen abgebrochen worden. Die hat man dann online oder halt einfach nur noch die Prüfungsleistungen gemacht. Es gab jetzt zum Beispiel Kurse, wird jetzt nur bis zur 10. Woche bewertet. Das war so das Semester, wie das so ungefähr aufgebaut war. Das heißt, die Uni war relativ lang offen. Jetzt brauche ich aber nochmal deine Frage.
Mhm. Dass du dich ja nicht freiwillig entschieden hast, jetzt unbedingt Singapur schon 3 Wochen vorher zu verlassen.
Achso, ja, genau.
Was dazu geführt hat, dass du
Singapur verlassen hast? Das war vor allem, das hat sich von einem auf den anderen Tag irgendwie geswitcht in Deutschland. Wir waren zu dritt dort und In Deutschland kam dann die Meldung, dass die Lufthansa ihre Flüge auf nur noch 20% runterfährt. Und dann sind schon die nächsten Flugunternehmen haben dann auch gesagt, sie werden auch weniger. Das heißt, das war die erste Meldung, die wir so bekommen haben. Die haben wir so am ersten Tag haben wir die bekommen sozusagen. Und am zweiten Tag, wo diese Meldung draußen war, sind wir dann schon geflogen. Das ging dann sehr, sehr schnell. Das war so die erste Information. Die zweite Information war, da haben wir die Botschaft in Singapur angerufen, also die deutsche Botschaft, und haben mal gesagt, ja, wie ist denn die Einschätzung, was würden sie uns denn empfehlen? Und die Dame war sehr hilfsbereit und hat uns dann auch in dem Sinne eigentlich, sie hat uns nicht gesagt, wir sollen nach Hause. Sie hat uns gesagt, dass man einfach nicht weiß, wie die Fluggesellschaften sozusagen fliegen werden. Und das war so der Main Point so am Ende, wo man dann gesagt hat, okay, man weiß nicht, ob man überhaupt zurückkommt. Und wir hätten schon den Rückflug gebucht. Und der ist jetzt im Endeffekt auch ausgefallen. Es sind sehr wenig Flüge dann geflogen. Natürlich, Deutschland hat jetzt Rückholaktionen gehabt. Da hätte man sich dann in einer Liste eintragen können. Und dann wäre man auch zurückgeflogen worden. Aber wir wussten einfach nicht, wie sich das alles entwickelt, und haben dann sehr spontan entschieden, auch aufgrund des Preises des Fluges, weil der doch auch recht hoch war natürlich, so kurzfristig. Und das war dann die Entscheidung. Was halt noch dazu kam, war so ein bisschen, dass die Uni in Singapur an diesem Tag dann auch ihre Studenten zurückgerufen hat. Also ihre Studenten, die an ihrer Uni studieren, aber im Ausland gerade sind, im Praktikum oder so, die haben auch zurückgeholt. Tübingen hat uns das überlassen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Da kam jetzt nicht so viele Informationen. Und dann haben wir das einfach für uns entschieden, dass wir das jetzt so machen und nach Hause gehen. Weil wir wollten auch nicht dann dort festsitzen und das Problem haben. Und jetzt ist das Problem ja auch in Singapur nochmal aufgetreten. Die Welle, da kam jetzt so eine zweite Welle. Die hätten wir da in dem Fall sozusagen mitgenommen.
Würdest du sagen, bist du sehr enttäuscht oder sehr traurig, dass du quasi Zeit verloren hast in Singapur? Oder hast du dich schon gefreut, Deutschland wiederzusehen?
Also, gemischte Gefühle. Also, als ich die ersten zwei Tage, als ich in Deutschland war, war ich so angefressen. Also, ich war auf alle sauer. Also, nicht um die Menschen um mich rum, aber, sag ich mal, die solche Dinge organisieren. Ich habe mir gedacht, warum Deutschland so spät Maßnahmen ergriffen hat, dass hier alles schon Lockdown ist, und in Singapur, wo ja die Zahlen am Anfang viel höher waren als in Deutschland. Deutschland hat da ja super aufgeholt und innerhalb kürzester Zeit. Und da habe ich mich einfach geärgert über die Maßnahmen, die hier so ergriffen wurde, und meiner Meinung nach zu wenig. Das waren so die ersten Momente, die ich hier in Deutschland hatte, und ich war schon sehr, sehr enttäuscht. Also ich bin auch ein emotionaler Mensch so, aber ich fand schon echt schade, dass ich nach Hause muss. Oder die Entscheidung getroffen habe. Ich habe die Entscheidung selber getroffen. Natürlich muss man sich dann mit der Entscheidung, die man trifft, ist man dann auch schon ein bisschen d'accord. Das hilft natürlich auch. Aber dann, wenn ich 3-4 Tage, nachdem ich dann zu Hause war, war auch wieder alles gut. So, dann habe ich meine, was soll man machen? Man kann sich da jetzt nicht lange irgendwie, man hat die Entscheidung getroffen, und die Entscheidung war auch die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Jetzt, wenn man vor allem mit noch ein bisschen Abstand das betrachtet, dementsprechend war der Frust am Anfang da, aber jetzt ist es halt, ja, ist halt wie es ist.
Was vermisst du an Singapur denn am meisten? Was hat dir wirklich am meisten gefallen?
Oh, was mir am meisten gefallen hat.
So, also, alles Mögliche sein, sei es Essen, sei es Mädels, sei es die Uni. Man kennt's ja.
Also, was habe ich am meisten vermisst? Oder was vermisse ich am meisten? Schwierig zu sagen. Ist, glaube ich, das Ganze, was da war. Man hat einfach nochmal ganz anders Uni erlebt. Ich meine, wenn man in die USA an die Uni geht, dann ist es relativ gleich zur Uni in Singapur, aber man hat ein Campusleben, man kann alles am Campus machen, man muss den Campus nicht verlassen. Natürlich habe ich den Campus verlassen, keine Frage. Aber da hat man Sportmöglichkeiten, da kann man einkaufen gehen und hat alles irgendwie so zentriert an einem Ort. Das ist irgendwie cool, das ist eine neue Erfahrung, das ist in Tübingen ja komplett anders einfach. Das war echt eine coole Erfahrung, das habe ich so ein bisschen vermisst, oder vermisse ich ein bisschen, dass das so kurz war, dass ich da so nicht so ganz einsteigen konnte. Dann natürlich Leute, die ich dort kennengelernt habe, die vermisse ich auch. Mit denen hätte ich gern mehr Zeit verbracht und wäre gern reisen gegangen und was weiß ich was, was man halt auch neben dem Studium dann noch so für Möglichkeiten hat mit den Personen. Das ist auf jeden Fall was mir fehlt. So. Und dann gibt es noch ein paar Sachen in Singapur. Ich hätte noch gern ein paar mehr Sachen gemacht. ich hätte gern noch ein paar mehr Sachen gemacht. Ich hätte ein paar mehr Sachen angeguckt, die ich vielleicht am Anfang noch nicht angeguckt hatte. Und dieses natürlich dann durch die Zeit. ist dann ausgefallen.
Aber du wirst Singapur auf jeden Fall nochmal besuchen, oder? So wie es sich anhört, hast du ja deine Zeit wenigstens genossen, oder?
Ja, ich habe es voll genossen, also mega, mega gute Zeit. Also ich kann jedem nur nahelegen, ins Ausland zu gehen. Das ist auch ein abgedroschener Satz, aber es ist leider so, wenn man dann dort ist, kriegt man einfach allein durch die Menschen, die du kennenlernst und die neuen Experience, die du so machst, das ist echt mega, mega nice. Und deswegen, ja, ich muss auf jeden Fall nochmal nach Singapur, weil es gibt noch ein paar Themen, die offen sind für mich, die ich noch nicht gesehen habe, aber es ist halt ein Stadtstaat und dementsprechend ist es nicht so groß, das heißt, muss man vielleicht dann kombinieren. Aber an Reisen ist ja jetzt auch erstmal nicht zu denken, was auch gut ist.
Ja, dann danke ich dir schon mal für deine differenzierte Einschätzung des Corona-Ausbruches zu Zeiten in Singapur und freue mich, dass du heute da bist und freue mich auf die dritte Talkrunde, die wir heute noch haben. Zuvor jedoch noch ein kleiner Song von Future featuring Drake, Life is Good. Viel Spaß.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like,
100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, an automata bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bentley truck, little bitch. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right there while I catch play on the brick. Ooh, I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust, Pluto sent you on the lick. Ooh, too many convicts, they enrolled me to play in this shit. Ooh, drowned for nonsense, get old, so I'ma spreadin' this bitch. Ooh, they had the counter light, lighting it up, nigga, handin' back, get it. Ooh, I'm on a PJ, lining it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm tryna tote that Drake on London, and it's extended. Ooh, they gotta stretch a nigga, how we gon' die for this shit? Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch. Ooh, we some poor, high class niggas, made it, we rich. Yeah, I was at the band, though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando, live on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, got promethazine in my blood and Percocet. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh,
I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, call it been the truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serene. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we ordered the Fiji. I'm in the loop with the voo, I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face on the news, I put the puss on the shirt. After I murdered it, make him go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird, nigga's birthday. And you a maniac, a fucking alien. How you spurging? Got that kitty cat, I'm having fun with that. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, an automata, bitch. Ooh, dropped $3 on the rain, cause it been the truck, little bitch. Ooh, I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Yeah, 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch.
Micro Europa.
Micro Europa.
Das waren Future featuring Drake mit Life is Good. Ja, Alex, jetzt sind wir schon im dritten und letzten Teil unseres heutigen Talkabends. Ja, wir haben jetzt schon die Corona-Situation allgemein besprochen, deine Erfahrungen aus Singapur gehört und jetzt würde mich mal interessieren, was du persönlich zur Zukunft sagst. Was würdest du sagen? Ist diese ganze Corona-Thematik, diese ganze Corona-Problematik und die ganze Pandemie, ist es vielleicht nicht nur ein Stillstand, sondern auch ein Schritt in die Zukunft? Dadurch alleine, wie wir heute schon hatten, dass jetzt die Uni gezwungen ist, sich mit digitalen Angeboten zu beschäftigen?
Oh, da gibt es ganz, ganz viele Ebenen. Vielleicht die Digitalisierung auf jeden Fall ist eine zukunftsweisende Richtung vielleicht. Aber ich glaube, wir haben halt auch ganz andere große Probleme, die jetzt mal abgesehen von der Digitalisierung und dem Lehrbetrieb, haben wir Restaurants, Gastronomie, aber auch die Wirtschaft allgemein ist einfach ganz stark jetzt davon betroffen. Und das aufzufangen, was da jetzt gerade entsteht, das führt vielleicht auch zu den Lockerungen, die jetzt so angestrebt werden. Und da muss man natürlich das richtige Gewicht finden. Wo kann man lockern? Wo muss man lockern? Weil es halt einfach anders nicht geht, weil man einfach Existenzen dadurch zerstört. Und wie lange wird das gehen? Das wird halt schon noch eine Weile gehen. Das wird uns eine Weile noch beschäftigen. Und man kann nicht zu Business as usual zurückkehren. Aber ich hoffe doch, dass die Zukunft, dass man die positiven Effekte, die jetzt durch das Ganze hier entstanden ist, dass die mitgenommen werden und dass man die negativen Seiten irgendwann hinter sich lassen kann und nicht so viele Opfer vielleicht. Also ja.
Es gibt ja gerade im Netz und vor allem auch in der allgemeinen Diskussionskultur hier in Deutschland haben wir gerade das große Thema der Schulöffnung. Wir hatten ja schon das Beispiel, ein Gymnasium in, ich weiß gar nicht mehr genau wo, ist ja ein Tag nach Öffnung oder zwei Tage nach der Öffnung gleich wieder geschlossen worden. Wie sinnig siehst du denn jetzt diese leichten Schulöffnungen? Ist natürlich klar, wir haben ja gerade über Lockerung gesprochen, aber siehst du die Schule und vor allem auch das Abitur, das muss man leider dranhängen, wir sind gerade mitten in der Abiturphase, würdest du sagen, dass es alles so existenziell wichtig ist, dass wir jetzt schon über eine Öffnung nachdenken müssen? Oder würdest du sagen, das ist eine Fehlentscheidung der Politik?
Ja, auch vielschichtig, ne? Also die Schüler sind verbunden mit den Eltern, die Eltern müssen arbeiten, da hängen Existenzen dran. Deswegen auch nicht so leicht, deswegen da auch vielleicht der zusätzliche Grund, nicht nur wegen dem Abitur, dass man die Schulen öffnet. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich Schüler, dass sie ihr Abitur machen wollen, weil sie natürlich nicht so viel Zeit verlieren wollen. Ich finde, wenn die Hygienestandards eingehalten werden, die vorgeschrieben sind, dann gibt es für mich keinen Grund, die Schule nicht zu öffnen. Oder ist, ja gut, das ist, aber wenn die Wissenschaft jetzt sagt, schließt die Schulen, das macht keinen Sinn, dann muss man das auch irgendwie, dann muss man das auch machen. Also, aber wenn man jetzt sagt, okay, es sind Lockerungen möglich, dann lieber die Hygienestandards natürlich zu hoch ansetzen als wenig hoch. Und wenn man die nicht erfüllen kann, dann halt die Schule wieder schließen. ich glaube, es wäre möglich, zum Beispiel Abitursprüfungen durchzuführen, gerade jetzt hier bei uns in Baden-Württemberg, indem man einfach wenig Leute auf viele Räume verteilt und dann andere Klassen, ich meine, es gibt jetzt Lehrer, die vielleicht weniger Unterricht jetzt haben, die könnten sich dann vielleicht da einbringen und dass man da so ein bisschen umjongliert und ein bisschen flexibel wird und vielleicht Masken verteilt, lieber ein bisschen mehr machen und dann kann man diese Sachen auch durchführen. Und ich kann mich wahrscheinlich nur wiederholen in dem Fall, da muss man halt darauf vertrauen, was die Wissenschaft der Politik gibt und die Politik dann die Schlussfolgerung daraus zieht. Man hat zwei Gewichtungen, man hat das Gesundheitssystem und das Wirtschaftssystem und das läuft auch irgendwie miteinander her. Ganz schwierig. Also es werden bestimmt auch viele sagen, wie kann man jetzt schon lockern? Wie kann man die Wirtschaft höher setzen als die Gesundheit? Aber man muss halt, ich glaube, man muss da auch immer beachten, dass es halt, da muss man vielleicht aus einer eigenen Lebenssituation rausgehen und sagen, okay, es gibt Leute, die da wirklich um ihre Existenz, zumindest wirtschaftlich kämpfen, Selbstständige und was weiß ich was. Und wenn die jetzt sozusagen in die Insolvenz getrieben werden, dadurch, dass sie, sage ich mal, mehrere Monate kein Geld einnehmen können, dann ist es halt, oder der Umsatz um ein Vielfaches verringert wird, dann ist das halt einfach alles Sachen, die halt auch zählen und die auch wichtig sind, damit unsere Gesellschaft weiter, sage ich mal, Bestand hat.
Du kennst ja bestimmt auch den großen Diskurs hier in Deutschland über den Internetausbau. Gestern gab es ja einen großen Skandal im Zuge Vodafone. Vodafone hat ja jetzt im letzten halben Jahr Unity Media übernommen. Und ist dadurch quasi mit Telekom einer der größten Anbieter für Internettelefonie in Deutschland. Jetzt kam es gestern dazu, dass das komplette Internet ausgefallen ist und die Leute bei Vodafone Sturm gelaufen sind. Ich tatsächlich persönlich auch getroffen, hatte auch sehr schlechte Laune danach und muss sagen, puh, ja, ist stressig, ne? Aber würdest du sagen, dass vor allem solche Sachen dann, also wenn wir jetzt mal von den wirtschaftlichen Sachen weggehen, natürlich ist da auch ein riesen Rattenschwanz dran. Aber vor allem diese Digitalisierung in Deutschland, glaubst du, dass Corona dafür vielleicht auch einfach ein Härtetest ist? Ich meine, viel besser kann man keine Extremsituation darstellen, oder? Würdest du sagen, dass das vielleicht den Breitbandausbau und die Digitalisierung in Deutschland ein bisschen beschleunigt?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
Also nur ganz persönliche Einschätzung.
Ganz persönliche Einschätzung ist jein. Ich kann mich ganz schwer da festlegen. Also ich hoffe doch ja, aber ich hoffe vor allem auch so, dass es die positiven Seiten und dass wir die negativen Seiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, sei es Datenschutz und dass solche Dinge dann nicht auf der Strecke bleiben. Und da habe ich dann immer die Befürchtung, dass halt dass sowas dann auf der Strecke bleibt. Und das macht es dann auch wieder kompliziert und natürlich, dass man da verschiedene Dinge betrachten muss. Und die könnten natürlich dazu führen, dass es viel, viel schneller vorangeht. Ich hoffe es doch auch. Ich meine, wir reden über 5G. Es gibt die ersten Handys, die 5G haben. Es gibt die ersten Städte, die vereinzelt 5G haben. Aber im Endeffekt reden wir in Deutschland noch über Edge, so in manchen Regionen. Und auch Beispiel aus Singapur, egal wo ich in Singapur war, egal wenn ich irgendwo anders war, du hast überall Internet, du hast überall 4G und da ist Deutschland echt hinterher. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall einen Schub geben und ich hoffe es auch. Aber immer mit dem Ding, dass wir auch bedenken, okay, die Sachen bringen auch negative Sachen mit sich. Wo müssen wir aufpassen und den Verbraucher und uns, sage ich mal, schützen.
Möchtest du unseren Hörern vielleicht noch etwas mit auf den Weg geben, jetzt vor allem aus deiner Erfahrung aus Singapur und insgesamt, ich meine, du hast jetzt die kompletten harten zwei Realitäten gesehen. Du hast gesehen, wie ein kleiner asiatischer Staat damit umgeht. Du hast gesehen, wie Deutschland damit umgeht. Kannst du unseren Hörern was empfehlen, was jetzt aus deiner eigenen Einschätzung kommt?
Meine eigene Einschätzung ist Emotionalität weglassen. Es ist zwar natürlich sehr schwer, das jetzt zu tun, weil man vielleicht nicht mehr ganz rational denkt. Ich finde es aber auch dahingehend, in gewissem Maß finde ich es auch normal, dass man jetzt nicht mehr das normale Business sozusagen as usual verfolgt und dass die Leute ein bisschen hohl drehen, dass man auch mal Entscheidungen trifft, die vielleicht rational gesehen nicht die klügsten sind. Und da fände ich es wichtig, wenn man nicht so emotional darauf reagiert, wenn jetzt einer mal eine Verfehlung sich leistet. Aber anscheinend, das hat auch vielleicht mit dem Internet zu tun, ist es halt inzwischen so, dass wir sehr emotional auf andere reagieren. Ich meine, ich kann mich da auch nicht ausschließen. Ich reagiere auch emotionaler, als es manchmal sein muss. Aber im Endeffekt nehme ich das mich dann nicht zu ernst. Und ich glaube, da wäre schon viel geholfen, wenn wir jetzt nicht uns gegenseitig, der eine hat eine Meinung, dann kommt ein anderer und dann noch einer drauf und nee, so kann man es gar nicht sagen. Man muss jetzt einfach ein bisschen vertrauen, trotzdem natürlich kritisch sein und wenn man Bedenken hat, die auch gerne äußern, aber man muss jetzt nicht unbedingt alles kommentieren und sich überall persönlich angegriffen fühlen, weil man versucht ja auch durch so eine Diskussion, sage ich mal, die Dinge zu erweitern und vielleicht nochmal anders zu denken und einen neuen Ansatz zu bekommen. Und so geht die Politik vor, so gehen wir als Menschen vor und dann braucht man nicht immer alles immer kommentieren und immer gleich, wie kann man sowas sagen? Einfach mal ausreden lassen und dann vielleicht konstruktiv. Ich meine, mit Beleidigung brauchen wir erst gar nicht anfangen, aber das wäre so mein Wunsch.
Ja, lieber Alex, ich danke dir vielmals, dass du heute extra hergekommen bist mit uns im Talk. Und habe mich sehr gefreut über deine Einschätzung aus Singapur, über deine Erfahrung aus Singapur. Und hoffe, wir sehen uns dann, sobald die Zeiten wieder ein bisschen lockerer werden, mal wieder öfter hier an der Uni.
Zumindest ich hoffe es doch auch.
Zum Master. Bleib gesund und pass weiterhin auf dich auf.
Du auch.
So, wir hören natürlich noch nicht auf. Wir haben für euch noch ein Lied von Ozone mit Dragostanite hier auf der Wüstenwelle für Mikroeuropa 96.6.
Duc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi mi-amintesc de ochii tăi ei. Să pleci, dar numai ei. Numai ei.
Das war Mikro Europa, direkt aus unserem Studio. Natürlich halten wir uns an alle Regelungen und Beschränkungen und führten unseren Studio-Talk über zwei Studios mit Mundschutz. Zu Gast war Alexander Danner, Student der Medienwissenschaft im Master und Heimkehrer aus Singapur. Er hat versucht, dort sein Auslandssemester zu gestalten, aber leider kam ihm das Coronavirus da ein wenig in die Quere. War schön, dass du da warst, Alex. Ich hoffe, dir geht's gut. An der Technik war Klaus Klein. Bleib gesund und weiterhin einen schönen, wenn vielleicht auch etwas schwierigen Frühling. Folgt uns doch auf Facebook und auf Instagram. Also, ihr habt gehört, der Content sei super. Vom Mikrofon verabschiedet sich Mirko Geier. Haut rein, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann.
One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate.